und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über Panikattacken und Panikstörungen. Sie kommen oft aus dem Nichts und gehen mit starken körperlichen Symptomen einher. Wer eine Panikattacke erlebt, hat meist das Gefühl, vollständig die Kontrolle zu verlieren oder befürchtet sogar zu sterben. Was löst den akuten Angstanfall aus? Ab wann spricht man von einer Panikstörung und was können Betroffene dagegen tun? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich heute mit Veronika Barmann. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und hat eine eigene Praxis für Verhaltenstherapie in Bremen. Außerdem bildet sie als Supervisorin angehende Psychotherapeuten aus und sie hat einen eigenen Podcast mit dem sehr treffenden Titel Gehirnerschütterung, in dem sie über die verschiedensten psychischen Erkrankungen aufklärt. Aber heute freuen wir uns, dass sie bei uns ist zum Thema Panikattacken in unserem Podcast. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Barmann, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Panikattacken sind gar nicht so selten. Man sagt, ein Drittel aller Menschen haben sowas schon mal erlebt im Leben. Eine Panikattacke? Woran merke ich denn, dass ich sowas habe oder hatte?
Eine Panikattacke bemerkt man eigentlich daran, also daran merke ich schon, dass Sie wahrscheinlich keine hatten.
Weil ich so doof frage.
Weil das so ein Event ist, was wirklich einschneidend ist. Man kann jetzt nicht eine Panikattacke haben und es nicht bemerken oder dass das so nebenbei abläuft. Wir haben so ein bisschen gerade die Inflation, dass vieles als Panikattacke bezeichnet wird, was man aber gar nicht darunter rechnen würde, sondern wir meinen damit eigentlich eine klar abgegrenzte Episode von ganz intensiver Angst, die sich ganz schnell steigert bis hin zu Todesangst.
Wie ist denn das, wenn man so Gefühle hat, wie so es schnürt einem die Luft ab quasi, weil man so belastet ist oder dass man irgendwie plötzlich enge Gefühl hat und denkt, boah, ich muss jetzt hier raus, weil wer weiß, ob da die Luft nicht ausgeht oder irgendwie sowas. Gehört das schon zu Panikattacke?
Genau, es wären 12 Symptome, die wir als Auswahl haben und 4 davon müssten stimmen. Und das, was Sie genannt haben, ist genau dabei, nämlich Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Atemnot oder eben so Beklemmungsgefühle, das Gefühl, ich könnte jetzt hier ersticken oder so, Mundtrockenheit, Schwindel, die Angst, verrückt zu werden, aber eben auch als Symptom die Todesangst, also das Gefühl, oh Gott, jetzt ist es vorbei mit mir, ich werde jetzt hier einfach umkippen und versterben.
Sie beschreiben ja so körperliche Symptome und was passiert da so auf der Gefühlsebene?
Panikattacken sind nicht tödlich, sondern das ist Teil unseres Angstsystems. Wir sind eben als Menschen dazu fähig, solche Ängste zu erleben. Und das ist auch gut so, weil uns das halt schützt. Ne? Also wir stellen in der Zeit ganz schnell Energie bereit, können dann fliehen, verteidigen, uns aus prekären Situationen befreien. Und deswegen so das Erleben ist sehr individuell und unterschiedlich. Die meisten haben schon so das Gefühl, fliehen zu müssen. Also ich muss jetzt hier weg, ich muss hier raus oder sowas. Das ist aber von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Also eine sehr gute Freundin von mir, die ist sehr kontrolliert und sie sagt immer, nee, ich habe halt keine Lust. Ich veräppel die immer, weil die ist auch Psychotherapeutin und sage ich immer, du, keine Lust, nennen wir Therapeuten halt Angst. Aber das kommt eben sehr darauf an, auch wie man sozialisiert ist. Da gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer höheren Alters kommen selten jetzt auch bei mir in die Praxis und sagen, ja, ich habe Angst gehabt, ne? Oder ich hatte das Gefühl, irgendwie mir passiert was Schlimmes, sondern das wird dann meistens anders verpackt eigentlich.
Kann man überhaupt da noch denken oder ist man nur Gefühl und Körper?
Das Denken ist sehr stark eingeschränkt und das ist auch gut so, weil das ist ja ein ursprüngliches Schutzsystem. Eigentlich ist unser Denken zu schlecht dafür im Grunde. Wir sollen halt nicht vorm Säbelzahntiger stehen und denken, ach, aber das Fell ist eigentlich ganz weich, ne? Und irgendwie guckt er auch recht zufrieden. Wir sollen eben nicht logisch handeln, sondern wir sollen einfach zack fliehen. Und das macht auch häufig dieses unkontrollierbare Gefühl. Also das beschreiben viele Betroffene als sehr unangenehm, dieses Gefühl, nicht eingreifen zu können, mit rationalen Gedanken halt auch nicht mehr weiterkommen zu können. Und das ist aber gerade der Kern dieses Systems. Wir sollen halt nicht rational dastehen und sagen, ach gut, der fährt jetzt einen Benz, ist Mitte 50, der wird wohl noch bremsen können oder so. Wenn wir so lange nachgedacht haben, sind wir schon lange überfahren. Wir sollen unwillkürlich einfach nur automatisch handeln. Das ist sehr reflexhaft. Und ja, einen klaren Gedanken können wir da meistens nicht mehr fassen.
Und wie lange dauert dieser Zustand? Geht der von selber vorbei?
Ja, der geht in der Regel von selber vorbei. Das grenzt das auch nochmal ab, weil dieses geflügelte Wort Panikattacke, da beschreiben mir viele Leute, ja, ich hatte gestern den ganzen Tag eine Panikattacke. Das ja. kann schon mal per Definition nicht sein, sondern das ist so intensive Angst, dass die innerhalb von wenigen Minuten den Höhepunkt erreicht. Und ich sag mal so, zwischen 10 Minuten und 30 Minuten haben wir Spielraum, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht. Man muss sagen, wir können ja nichts als Menschen, ne? Also wir haben keine Pranken, wir haben keine Stoßzähne, wir haben einfach nichts irgendwie, sondern wir können halt im Höchstfall kurz mal irgendwie was Verrücktes machen und auf den nächsten Baum rennen. Und deswegen ist unser Schutzsystem auch so ausgerichtet, dass wir jetzt nicht 17 Stunden fighten, sondern dass wir halt kurz das gesamte Adrenalin rausballern, was wir haben. Und profan gesagt ist das dann auch alle. Also meistens sind die Leute danach sehr, sehr erschöpft. Aber die Angst ist eben nicht mehr da und das logische Denken kehrt zurück. Man kann irgendwie anfangen, das zu bewerten und sich zu fragen, was war denn das jetzt gerade?
Mhm. Was ist denn der häufigste Auslöser? Kommt das einfach aus dem Nichts oder gibt es dann einen Moment, der einen dann da so triggert?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir können grob unterscheiden zwischen Panikattacken, die aus heiterem Himmel kommen. Das ist tatsächlich auch die diagnostische Frage, die man stellt. Das klingt immer so ein bisschen blumig, aber die, die das aus heiterem Himmel bekommen haben, die relaten da sehr. Die sagen, ja genau, ich wusste gar nicht warum, ganz plötzlich hat es mich gepackt. Das ist ja auch das, was so belastend dann daran ist.
Mhm.
Und wir haben aber auch situationsgebundene Panikattacken. Und da kann man nochmal unterscheiden zwischen denen, die so intern ausgelöst werden. Also ich kann zum Beispiel plötzliches Herzrasen bekommen und dadurch sehr erschreckt werden und mich fragen, huch, was ist denn da jetzt los? Das wirkt aber, als wäre das nicht in Ordnung wäre. Das kann ein Anfangsauslöser sein. Oder aber auch externe Faktoren in der Situation können eine Rolle spielen, wie, was weiß ich, ich sehe eine Spinne zum Beispiel. Also wenn ich starke Spinnenangst habe, dann reicht eben so ein Viech, dass ich dann halt die Kaskade lostrete.
Ich kenne jemanden, der einfach tags zu Hause ist und dann mir schreibt, ach du, ich hatte jetzt gerade eine Panikattacke, einfach so auf dem Sofa. Ist das dann ein Mensch, der vielleicht tief sitzende Ängste hat oder frühkindliche Erlebnisse, die dann plötzlich hochkommen und gar nicht so ins Bewusstsein treten? Weil da ist keine Spinne gewesen.
Ja, das ist wahrscheinlich jemand, der an diesen Panikattacken aus heiterem Himmel leidet. Und genau, das kann auf dem Sofa sein. Es gibt Menschen, die zum Beispiel speziell in entspannten Situationen dann von Ängsten heimgesucht werden. Da ist auch oft, die sind dann richtig getrieben und bleiben immer beschäftigt, weil sie wissen, dann kann es nicht kommen. Das haben sie so erlernt quasi. Panikattacken können aber auch aus dem Schlaf herauskommen. Das habe ich auch häufig in Behandlungen, gerade bei jungen Menschen. Das wären so diese klassischen aus heiterem Himmel Situationen. In der Regel kann man schon sagen, dass ein hohes Stresslevel zumindest begünstigend wirkt.
Mhm.
Also das kann jemand sein, der dann halt einfach gerade viel bei der Arbeit oder viele Belastungsfaktoren im Privaten oder so, dass sich so ein bisschen alles ansammelt. Und man muss aber auch die Neigung dazu haben.
Aha.
Also andere reagieren dann eben anders im Stress und ihr Bekannter, der hat eben dann vielleicht eine genetische Prädisposition, also irgendwie eine Vorprägung, dass irgendwelche familiären Häufungen bei ihm da sind. Da muss es auch nicht speziell eine Panikattackenneigung sein, sondern das kann eher eine hohe Angstsensitivität sein, dass ich dafür empfänglich bin. Und dann kriegt der im Stress halt eher eine Panikattacke auf dem Sofa, als dass er irgendwelche Zwänge entwickelt oder irgendwelche somatischen Symptome. Das kann es ja auch geben im Stress.
Also körperliche Symptome. Mhm. Kann man das kategorisieren, was so für Menschentypen da eher betroffen sind? Sind es eher so vielleicht melancholische, sogar depressive? Oder sind es eher auch laute und lustige?
Das ist ganz unterschiedlich. Frau sein ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Also Frauen sind auf jeden Fall doppelt so häufig von Angststörungen betroffen wie Männer. Und da ist auch rausgerechnet, dass natürlich auch Männer seltener damit nach vorne gehen, sagen wir mal. Ne?
Mhm.
Also Frauen rufen natürlich eher beim Psychotherapeuten oder bei ihrem Hausarzt oder Hausärztin an und sagen, ich habe da was mit Angst irgendwie.
Mhm.
Sondern das kann man eben auch rausrechnen in Studien. Frauen sind einfach häufiger betroffen. Man weiß nicht genau, woran das liegt. Ansonsten ist es eigentlich so, das ist immer eine vorsichtig zu treffende Aussage, aber ich würde behaupten, es kann wirklich jeden treffen. Wenn ich meine Menschen im Kopf habe, die ich hier behandle, das sind alte, junge Männer, Frauen, Leute, die eher streng sind oder zurückhaltend, Leute, die outgoing sind, die strukturiert sind, unstrukturiert. Angst ist so ein generelles Phänomen. Das ist ja auch kulturübergreifend. Ne? Auf allen Enden dieses Planeten haben Menschen Ängste und erleben das. Also im Grunde kann das jeden treffen. Es gibt jetzt kaum Prädiktoren, wo man sagen kann, oh, die und die Personengruppe muss ein bisschen aufpassen oder so. Also man kann generell sagen, wer so ein hohes Stresslevel fährt, macht sich generell anfälliger für Erkrankungen.
Also wer auch vielleicht ein Perfektionist ist, der dann denkt zu versagen.
Genau, das ist natürlich eine große Anfälligkeit dafür, dass ich meine Leistungsgrenzen überschätze, ne, dass ich da irgendwie doch noch eine Schippe drauflege. Und solche Leute geraten auch oft in so einen Kreislauf rein, wenn die merken, dass es ihnen schlechter geht, reagieren sie mit ihrem altbewährten Muster, ich lege noch eine Schippe drauf und können dadurch eben in diese Kreisläufe besonders gut reingeraten. Aber ich kenne auch Menschen, die gar keine hohen Leistungsmotive haben, die auch Panikattacken bekommen. Also ich würde da gar keine Personengruppen so besonders in den Vordergrund rücken. Oft sind das Menschen, die betroffen sind, die das von sich auch nie gedacht hätten. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich weiß, dass ich eine hohe Angstsensitivität habe. Ich habe vor allem möglichen Angst. Ich habe auch sämtliche Angststörungen, die ich hier behandle, habe ich im Grunde selber. Also ich sage das auch immer, weil genauso wie ein Zahnarzt auch Karies bekommen kann, erwarten Leute ja immer, dass Psychotherapeuten irgendwie alles im Griff haben und sich wahnsinnig gut verhalten. Aber dann wäre mein Job ja aus so vielen Gründen überflüssig, weil das theoretische Wissen, wie man sämtliche Krankheiten verhindert oder seelische Erkrankungen, das habe ich natürlich im Kopf. Aber das Wissen und das Umsetzen sind ja nun definitiv zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also Sie haben sicher eine gute Empathie dann auch für Ihre Patienten, wenn Sie das selber schon nachfühlen können.
In meiner beruflichen Ausbildung war das eher nicht so gern gesehen, dass man sich so persönlich einlässt. Das ist aber eigentlich meine Natur, weil ich finde, eine Behandlung hat viel mit Vertrauen zu tun auch. Und dafür muss ich auch authentisch sein. Und ja, wenn man ehrlich ist, ich kann halt auch nichts anderes. Also ich wüsste nicht irgendwie irgendwas zu spielen oder irgendwas Professionelleres zu sein, was ich nicht bin. Es widerstrebt mir extrem. Und deswegen gehe ich da eigentlich sehr offen damit um. Und ich habe in therapeutischen Kontexten noch nie erlebt, dass das negativ gewesen wäre. Wenn es zum Beispiel an die Behandlung geht, dann sagen viele immer so, ja, sie wollen jetzt natürlich, dass ich dies und das mache. Und dann sage ich immer ganz offen, nee, also ich mache das auch nicht immer. Also ich habe zum Beispiel eine krasse Autofahrphobie und ich sage mal so, ich weiß schon ziemlich genau, was ich machen müsste, damit die morgen weg wäre. Ne? Ich müsste mich heute noch ins Auto setzen und an die Côte d'Azur ballern oder was, dann ist das weg. Ne? Aber habe ich halt keinen Bock drauf, weil ich habe halt Angst. Und wenn ich das Patienten sage, hat das immer zur Folge, dass die dann eher in sich gehen und sagen, stimmt, eigentlich ist es nur was mich angeht und entweder ich will halt raus aus dem Kreislauf oder nicht. Und das ist eher, dass die Leute sich dann dafür entscheiden, das in meiner Begleitung zu machen.
So, wenn ich jetzt merke, dass diese Panikattacke so herankriecht, die kommt angekrochen oder kommt sie explodiert?
Ist unterschiedlich. Häufig ist es, dass es im Verlauf der Erkrankung sich ändert. Wenn ich das öfter habe, dann bin ich empfänglicher für diese Frühwarnzeichen. Und dann kann es schon sehr gut sein, dass die auch herankriecht. Ja.
Und dann, wenn ich merke, da ist wieder sowas, mein Herz schlägt, mein Kreislauf sackt ab. Was mache ich dann da am besten? Kann ich schon irgendwas tun, um das zu unterbrechen?
Ja, am besten nichts.
Ah.
Und da geistern eben genau an der Stelle sehr viele Fehlinformationen rum. Und die sind sozusagen nicht nur von Menschen, die damit Geld machen oder so, weil sie alle möglichen Pülverchen, Kurse, Rescue-Tropfen, whatever verkaufen wollen, sondern auch in professionellen Kreisen ist immer noch verbreitet, den Menschen irgendwelche Taktiken an die Hand zu geben. Weil ich habe immer so diese Theorie, dass wir als hilfegebende Menschen total ungern sagen, da kann ich nichts machen. Aber wenn man ganz realistisch ist, dann ist dieses Angstsystem so ursprünglich und so für unser elementares Überleben zuständig, wie krass dumm wäre das, wenn wir das einfach wegatmen könnten. Eigentlich ist der Rat, nichts zu machen, beziehungsweise die Einstellung komplett zu verändern, von sich wegducken, oh Gott, ich will das nicht, hin zu, ich weiß, was das ist eine Panikattacke, wenn die jetzt kommen will, dann bitte. Das führt dann paradoxerweise öfter dazu, dass die gar nicht mehr kommt. Aber der Anreiz darf nicht sein, oh Gott, das darf jetzt nicht kommen, sondern der Anreiz muss sein, okay, wenn es so ist, dann ist es jetzt halt einfach. So.
Wenn ich jetzt jemand in einer Panikattacke erlebe, dann kann ich dem dementsprechend auch erstmal nicht helfen.
man kann natürlich nett sein, das schon.
Super.
Also das bin ich auch als Behandlerin. Zum Beispiel mache ich Symptomprovokationen, um Panikattacken auszulösen. Und da bin ich natürlich freundlich, wertschätzend und empowernd, sage ich mal. Aber ich würde nie sowas sagen wie, ach, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Weil das stimmt auch einfach nicht. Ne? Mhm. Atme doch mal durch und ist doch nicht so schlimm. Und ach, du wirst das super machen. Das sagen wir ja alle intuitiv. Wem hat das schon mal genützt? Also ich weiß nicht, ob Sie Prüfungsangst zum Beispiel haben oder sowas, aber wenn dann einer sagt, ja, aber du wirst das richtig super hinkriegen, oh mein Gott, da könnte ich denken, ja, deswegen werdet ihr alle umso überraschter sein, wenn ich jetzt halt hart ablose hier.
Ich habe ja fast das Gefühl, es gehört zum Leben dazu, ist jetzt auch nicht so krankhaft, so eine Panikattacke. Wird es denn aber irgendwann auch eine Panikstörung und spricht man irgendwann von einer Krankheit? Also ist das ein Übergang, der fließend ist?
Ja, also wir haben da Kriterien uns gebastelt, wie immer bei Erkrankungen. Das macht ja auch Sinn, dass wir kategorial diagnostizieren, um zu sagen, ab dann machen wir halt was. Man sagt, wenn sozusagen 2 Panikattacken jemand erlebt hat und wenn er verschiedene andere Symptome ausbildet, wie zum Beispiel die Sorge darüber, dass eben weitere Panikattacken auftreten können oder aber auch die Sorge über die Konsequenzen, also was passiert, wenn ich so eine Panikattacke bekomme. Also viele Menschen denken, weil das so aversiv ist, das muss auch ganz gefährlich für mich sein. Und deswegen denken viele Menschen, wenn mein Herz so rast, dann muss ich ja einen Herzinfarkt kriegen. Oder das halten meine Venen nicht aus, dann platzt mir irgendwas. Mhm. Oder ich versterbe an der Angst selber. Da sage ich natürlich auch immer den Leuten, wäre ein cooles Schutzsystem, ne? Wenn wir mit dem Tiger dann schon mit einem geplatzten Aneurysma ins Maul gefallen wären, so, da wären wir ja alle nicht so weit gekommen. Das wäre ja krass, wenn wir an unserem eigenen Schutzsystem versterben würden.
Also kann man an der Panikattacke gar nicht eigentlich schlimm erkranken oder sterben?
Nein.
Das fühlt sich nur so an.
Nein. Genau. Wir sind dazu ausgerichtet, Panikattacken haben zu können, ohne dass uns das gesundheitlich schädigt.
Und wenn wir in Ohnmacht fallen vor lauter Stress, dann wachen wir ja auch wieder auf quasi. Aber man könnte ja schon in Ohnmacht fallen vor Panikattacke und da kann man sich in den Kopf stoßen.
Es gibt einen Spezialfall, bei dem man aus Angst in Ohnmacht fällt und das ist die Blutspritzenphobie. Aber wenn ich jetzt eine generelle Panikstörung habe, dann ist mein Blutdruck oben und dann falle ich auch nicht in Ohnmacht. Es gibt eben diesen Spezialfall, das ist immer ganz blöd für mich als Psychologin, die ich den Leuten natürlich erzähle, sie können gar nicht in Ohnmacht fallen, sie sind so weit weg davon wie sonst nie in ihrem Leben. Wenn dann jemand diesen Spezialfall mitbringt, dann sehe ich mal alt aus, aber auch das kann man trotzdem gut behandeln, auch mit Konfrontation. Mhm. Trotzdem ist das, was sie sagen, ganz, ganz verbreitet, weil das Gefühl, dass ich in Ohnmacht falle, ist sehr wohl unter einer Panikattacke deutlich und auch sehr verbreitet. Und das liegt eben daran, wir haben so eine ganz starke Durchblutung, alle Muskeln sind angespannt, man ist am Zittern. Eigentlich sollen wir ja jetzt losprügeln oder irgendwie den Sprint unseres Lebens hinlegen, machen wir ja in der Regel nicht. Ne? Mhm. Also die Person, die Sie beschrieben haben, liegt halt auf dem Sofa. Ne? Gut, da kann sie nicht mal umkippen. Aber wenn ich jetzt durch die Stadt laufe oder in der Bahn stehe und kriege da eine Panikattacke, dann habe ich das Gefühl, wenn meine Beine plötzlich zittern, als nächstes lascht es mich hin. Mhm. Da habe ich schon viele Diskussionen mit Leuten gehabt, die gesagt haben, doch, ich war ohnmächtig, auf jeden Fall. Und dann sage ich, wo ist denn die Lücke? Beschreiben Sie nochmal ganz genau. Und komischerweise erinnern die Leute dann meistens alles noch.
So, ab wann ist es jetzt aber nochmal eine Panikattacke und wann ist es eine Panikstörung?
Wenn ich sozusagen mehrere dieser aus heiterem Himmel auftretenden Attacken habe und wenn ich danach eben Angst habe, dass das wiederkommt, wenn ich danach Angst habe, wenn das nochmal wiederkommt, dann wird diese Attacke mich irgendwie gesundheitlich schädigen und wenn ich eine deutliche Verhaltensänderung habe. Das heißt, ich fange zum Beispiel an, keinen Kaffee mehr zu trinken. Ah, das ist nicht gut für mich, da könnte eine Attacke wahrscheinlicher werden. Oder ich trinke überall, wo ich stehe und gehe, Wasser. Also ist ja auch gut, aber wenn es aus Angst passiert, ist es dann einfach tatsächlich nicht so gut.
Oder ich vermeide den Aufzug oder Flüge.
Wenn ich anfange, Situationen noch zu vermeiden, dann kriege ich im Grunde die nächste Störung obendrauf. Und die haben 90% aller Menschen mit einer Panikstörung. Das wäre dann die Agoraphobie. Und da sagen dann immer so, ja, Agora, der Platz. Es ist die Angst vor weiten Plätzen. Nein, es ist die Angst vor engen Plätzen. Es ist beides völlig wurscht. Es ist einfach die Angst vor jeglichen Plätzen, an denen ich subjektiv das Gefühl habe, wenn jetzt Symptome auftreten, dann werde ich hier auf keinen Fall rechtzeitig Hilfe bekommen. Mhm. Die einen gehen hier zum Beispiel super gerne ins Weserstadion, weil sie sagen, ah, da steht an jedem Block ein Sunny. Wenn ich hier einen Herzinfarkt kriege, bin ich bestens versorgt. Und die anderen sagen, boah, nee, also Ostkurve würde ich mich niemals reinstellen. Da werde ich noch totgetrampelt, wenn mir was passiert.
Die Angst vor der Angst ist also auch ein wichtiges Diagnosekriterium für die Störung. Habe ich das richtig verstanden?
Ist richtig. Und je in Anführungszeichen besser ich mit der Vermeidung werde, umso seltener ist es tatsächlich, dass wirkliche Panikattacken auftreten. Die Angst vor der Angst wird aber dafür umso größer. Und die ist oft wahnsinnig einschränkend, ne? Weil wir können uns alle vorstellen, Angst haben ist natürlich auch nicht schön, sagen wir mal. Jeder kennt das und man kann auch sich vorstellen, damit leben zu können. Aber nicht mehr das zu tun, was wir gerne machen, das ist schon sehr, sehr belastend und einschränkend. Und ich gehe ja dann nicht aufs Konzert meiner Lieblingsband, in die Theaterausstellung, ins Kino oder sonst irgendwie was. Nicht, weil ich das nicht mehr mag, sondern weil ich Angst habe.
Mhm. Können wir noch mal ein paar Faktoren durchgehen für die Panikstörung? Etwa neurobiologische oder auch genetische Faktoren, spielen die eine Rolle?
Man kann jetzt nicht sagen, hier sind zwei Genorte aktiv und deswegen liegt die Wahrscheinlichkeit bei, was weiß ich, 67% für die einzelne Person. Das kann man bei Angststörungen nicht so gut sagen, weil es multifaktoriell determiniert ist. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kombinationen von Genen, die alle zu ähnlichen Ergebnissen führen. Da gibt es irgendwie 150 verschiedene Typen und es sind eben viele verschiedene Genorte, die gemeinsam aktiv werden müssen. Also man weiß, dass es genetische Korrelate gibt. Konnte man ja auch früher schon an Zwillingsstudien und familiären Häufungen sehen. Und man ist da heute auch schon weiter und hat da einige Genorte auch schon gefunden, die so eine erhöhte Angstsensitivität zum Beispiel wahrscheinlich machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich mit so und so viel Wahrscheinlichkeit diese Krankheit auch ausbilde.
Sind traumatisierte Menschen besonders anfällig, wo die Generationen davor verfolgt waren, im Krieg waren, Schreckliches erlebt haben? Haben die dann vermehrt Nachkommen mit Panikstörungen? Wir haben hier auch im Podcast schon mal über Epigenetik gesprochen, also wo die Gene verklebt sind durch schlimme Erfahrungen.
Ja, also die genetischen Korrelate kenne ich nicht ganz genau da, aber es ist hundertprozentig richtig, was Sie sagen. Erkrankungen wie Trauma, Folgestörungen oder so erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von anderen Angsterkrankungen auf jeden Fall.
Welche Rolle spielen denn Lebensstilfaktoren? Fangen wir an mit Stress.
Stress begünstigt das Auftreten von Panikattacken definitiv. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Wir haben kurzfristige und langfristige Belastungsfaktoren. Also wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's denn, dann würde ich sagen, gut. Und ich würde nicht sagen, ich bin wahnsinnig belastet. Ich habe eine selbstständige Tätigkeit, ich habe einen Haufen Kinder, ich habe ein Ehrenamt und so weiter. Das würde ich gar nicht nennen, weil das sind langfristige Faktoren, an die habe ich mich gewöhnt. Das ist mein Alltag. Trotzdem sind das gewisse Belastungen, denen ich unterliege. Und dann gibt es noch kurzfristige Belastungsfaktoren wie mir platzt der Fahrradreifen oder die Milch ist sauer, die man sich in Kaffee gießt. Wir kennen es alle. Ja. Und das können dann so Faktoren sein, die das Fass quasi zum Überlaufen bringen und die dann dafür sorgen, dass Symptome auftreten. Ich kriege Herzrasen, Ohrensausen und da kann dann natürlich eine Panikattacke sozusagen losgetreten werden. Und da ist auch das Trickige daran, dass ich dann natürlich denke, ja Gott, also mir ist schon öfter mal ein Fahrradreifen geplatzt, da muss man ja jetzt nicht gleich durchdrehen, ne? Weil mir gar nicht mehr so bewusst ist, dass meine langfristigen Stressoren eigentlich schon dafür sorgen, dass ich ziemlich nah an dieser Grenze zur Auslösung von Körpersymptomen dran kratze.
Mhm. Hilft es was, wenn ich mich gesund ernähre, als Lebensstilfaktor, der vielleicht hilft?
Ja, also es hilft, wenn ich auf Zucker verzichte. Ich kann jetzt kein Ernährungsmuster empfehlen, was besonders gut gegen Angst hilft, aber ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass meine Schilddrüse gut eingestellt ist und gut funktioniert. Und dafür ist es auch wichtig, dass ich mich gut und ausgewogen ernähre. Ich kann schauen, dass mein Hormonhaushalt in Balance ist. Mhm. Und auch das kriege ich natürlich begünstigt durch eine gute, vitaminreiche, ausgewogene Ernährung. Mhm. Und dass ich eben auch verzichte auf viel Alkohol, Nikotin und so weiter.
Wie sieht's aus mit Sport und Bewegung? Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich werden Sie sagen, ja, auf jeden Fall, das baut Stress ab.
Auf jeden Fall, das baut Stress ab. Aus meiner Praxis geht eigentlich keiner, der nicht am Ende irgendeinen Sport ausübt. Es muss nicht jeder dann hier die Laufschuhe anhaben oder so. Sport, sage ich immer meinen Patienten, heißt Schwitzen. Wie jemand ins Schwitzen gerät, ob der irgendwie mit seinen Kindern 65 Mal die Treppen rauf und runter rennt oder ob der im Studio ganz gezielt irgendwelche Gewichte stemmt, das ist mir eigentlich wurscht. Mhm. Dreimal die Woche schwitzen, das zeigen Studien, wirken fast genauso gut wie Antidepressiva gegen Angst. Es ist nicht nur eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität und eine gesundheitserhaltende Konstitution, die ich habe, sondern das hilft auch direkt gegen Angst. Ich kenne das auch von mir selber. Wenn ich irgendwas vor mir habe, wo ich wirklich die Hosen voll habe, gehe ich immer rennen. Meditative Techniken können auch sehr gut helfen, das generelle Stressniveau zu senken. Das mache ich auch regelmäßig.
Und dann gibt es ja noch Nahrungsergänzungsmittel, so mit Tryptophan, also der Aminosäure, aus der dann das Glückshormon Serotonin hergestellt wird. Ergibt es Sinn, das mal auszuprobieren?
Als professionelle Fachkraft kann ich das so noch nicht empfehlen, weil die Studienlage zu dünn ist. Wenn Sie jetzt aber fragen würden, weil Sie meine Freundin sind und anrufen und sagen, ah, ich habe da so ein bisschen, könnte ich nicht mal probieren, würde ich immer sagen, why not? Also man kann das schon mal ausprobieren. Ich bin immer schon dafür, auch mal rechts und links zu gucken und zu schauen. Ich glaube, die leitliniengerechte Behandlung ist das A und O. Aber ob man begleitend noch irgendwelche anderen Sachen dazu macht, das kann selten schaden. Also man sollte das möglichst dann mit allen Behandlern absprechen, dass die alle Bescheid wissen. Aber ich glaube nicht, dass das schadet. Bei Angststörungen, wenn jetzt ein Patient mich genau das gefragt hätte, da hätte ich immer gedacht, wenn jetzt jemand das einwirft, direkt als Sicherheitsverhalten, dann würde ich davon abraten. Wenn jemand aber generell das begleitend nimmt, weil er damit auch noch verschiedene andere Sachen erreichen will, dann ist dagegen nichts zu sagen.
Ich habe auch schon so Angebote bekommen, dass man atmen könnte oder auf Social Media sieht man dann auch so Heilpfeifen. Erzählen Sie mal, was ist mit diesen alternativen Angeboten?
Da gibt es viel auf dem Markt, weil wo große Not ist, da entwickelt sich meistens auch ein Markt. Leute sind natürlich bereit, dann dafür Geld auszugeben, ne? Und wenn ich zu Hause sitze und ich weiß nicht mehr ein und aus, wie ich mein Leben weiter normal führen soll, dann gebe ich halt gern mal 50 Euro für irgendeine Atmungspfeife oder irgendein Pulver aus oder was, weil ich eben verzweifelt bin. Helfen tut mir das logischerweise nicht. Es ist tatsächlich so, dass wenn man es genau nimmt, dass die Angststörung verstärkt, weil das auch Sicherheitsverhalten ist. Und es passiert aber auch, dass in professionellen Systemen Therapeuten oder schlecht ausgebildete Therapeuten das empfehlen, atmen Sie doch mal auf bestimmte Art und Weisen oder Ihr Ruhebild oder was. Oder man hat auch lange gedacht, dass man Angststörungen mit Entspannungsmethoden akut behandeln kann. Das ist halt Quatsch, das hat sich halt rausgestellt, das kann ich nicht. Ich kann mein generelles Stressniveau senken, aber ich kann nicht in der Panikattacke plötzlich mit progressiver Muskelentspannung um die Ecke kommen. Weil wie gesagt, dann wäre das kein Schutzsystem, sondern einfach nur lächerlich. Ich nutze aber die Not der Menschen damit aus und trage dazu bei, dass die Erkrankung chronifiziert wird, dass das Aufsuchen von korrekter Behandlung, also S3, leitliniengerechte Behandlung, wird eben verhindert dadurch. Und deswegen ist das einfach verwerflich. Und ich kenne das so in meiner Praxis, kommen dann Leute, die haben eine lange Odyssee hinter sich und die sagen dann, doch, ich war da bei einem Atemtrainer und der hat mir aber gesagt, ich muss das halt dann nur besser üben. Und es funktioniert natürlich nicht. Das merken die Leute ja auch. Die Panikattacken werden nicht weniger, besser oder sonst was. Man hat den kurzen Effekt, dass man denkt, gut, ich habe wenigstens irgendwas in der Hand. Aber natürlich kann ich dadurch diese Störung nicht heilen. Und dann denken die Menschen, die Betroffenen immer, ah, dann habe ich es nicht richtig gemacht. Dann muss ich noch mehr üben.
Also Achtung vor Quacksalbern.
Auf jeden Fall. Immer Augen offen halten. S3-Leitlinien kann jeder googeln. Die sind frei zugänglich. Und was da steht, wenn ich das nicht verstehe, dann frage ich eine Fachperson, die mir das übersetzt. Aber alles andere, was mir angeboten wird, ist nicht das Mittel erster Wahl.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Panikattacken sind ein Phänomen junger Menschen in Großstädten.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es ist vielleicht ein Phänomen, dass junge Menschen in Großstädten sich leichter tun, über Panikattacken zu sprechen. Aber ansonsten trifft es alle Menschen gleichermaßen.
Mythos Nummer 2. Eine Panikattacke tritt plötzlich und unerwartet auf.
Das kann sein, aber es muss nicht sein. Also es gibt eben auch Auslöser, vor allen Dingen je öfter ich Panikattacken habe, umso mehr ist es eigentlich so, dass ich schon kenne, welche Orte oder Dinge es sehr günstig machen, dass Panikattacken auftreten.
Mythos Nummer 3, Panikstörungen sind vererbbar.
Also die Neigung dazu, bestimmte Krankheiten zu entwickeln, kann man durchaus erben. Die Neigung allein macht aber nicht, dass ich diese Krankheit auch bekomme. Das heißt also, ich kann durchaus Kinder haben, die absolut mutige Leute sind, die nie irgendwas mit Ängsten am Hut haben, weil sie vielleicht andere Faktoren in ihrer Lerngeschichte haben.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Sie haben jetzt vorhin kurz über Hormone gesprochen. Befällt die Panikattacke eher die menopausale Frau?
Ich kann nicht aus Studien das ablesen, dass es da irgendwie einen Peak gäbe oder so, aber gerade bei so hormonellen Umstellungen macht der Körper ja Dinge, die wir so nicht von ihm kennen.
Mhm.
Und das ist immer ein Einfallstor für die Panikstörung.
Ab wann sollte man sich denn wirklich Hilfe holen? Bei der Psychologin oder beim Psychiater?
Da ist immer entscheidend der Leidensdruck. Wenn dieses letzte Kriterium, diese deutliche Verhaltensänderung, also ich traue mich nicht mehr zu gewissen Sachen hin, mich so einschränkt, dass ich mein Leben nicht mehr frei leben kann, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, dass ich mal eine professionelle Fachkraft aufsuche und mir einen Rat einhole. Da ist auch immer zu sagen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Mhm.
Dafür haben wir ja die psychotherapeutische Sprechstunde, damit eine ausgebildete Kraft schaut, ja, das ist eine Störung von Krankheitswert oder auch, da scheut sich hier wirklich niemand im System, weil wir haben alle genug zu tun, zu sagen, nein, das ist keine Störung von Krankheitswert. Machen Sie mal hier einen MBSR-Achtsamkeitskurs oder fragen Sie mal Ihre Krankenkasse nach Stressreduktionsprogrammen oder sowas. Das empfehle ich auch häufig. Das kann dann ja die entsprechende Fachkraft entscheiden, ob es sinnvoll ist, wirklich eine Psychotherapie zu machen oder eine medikamentöse Behandlung zu machen oder nicht.
Sie als Profi, wie diagnostizieren Sie eine Panikstörung?
Meistens kommen die Leute erstmal zum Erstgespräch und schildern generell ihre Problematik und dann frage ich eben nach. Die allermeisten schildern dann ihre erste Panikattacke. Also wenn jemand an einer klassischen Panikstörung leidet, dann kommt der und sagt, am so und so viel Uhr vor 8 Monaten habe ich dieses und jenes Event erlebt. Dann frage ich dann nochmal genauer nach. Also ich frage dann die 12 Symptome ab. Hatten Sie Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Beklemmung und so weiter? Dann frage ich die Leute eben, wie beeinträchtigt sie das? Und dann berichten die auch. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass das wiederkommen könnte. Im Grunde ist das manchmal lehrbuchartig, dass die Leute genau die Symptome beschreiben, die wir auch in den Kriterien haben.
Mhm.
Es ist immer so ein bisschen tragisch, sage ich mal, weil eine Panikstörung zu diagnostizieren ist absolut kein Hexenwerk. Trotz allem laufen die meisten Angstpatienten im Schnitt 8 Jahre durchs System, bis sie die richtige Diagnose bekommen.
Mhm.
Und das liegt eben daran, weil natürlich das Wissen überhaupt über die Existenz von Panikstörungen wahnsinnig gering ist in der Bevölkerung. Das Wissen über Herzinfarkte ist aber sehr präsent. Und deswegen ist das auch natürlich die erste Anlaufstelle. Die meisten Menschen mit einer Panikstörung landen in der Notaufnahme.
Mhm.
Und die meisten, die in der Rettung tätig sind, wissen das auch, ne? Entweder wir haben hier einen Herzinfarkt vorliegen oder jemand mit einer Panikattacke.
Mhm. Wie behandelt man eine Panikstörung?
Als erstes klären wir die Menschen darüber auf. Ne? Also wir gucken erstmal, wie entwickelt sich sowas, was ist das eigentlich, und geben eben, man nennt das Psychoedukation. Ich sage meinen Patienten meistens, es gibt einen Unterschied zwischen ihnen und mir. Ich weiß eben sehr viel über die Behandlung von Panikstörungen, über das Auftreten von Ängsten, und sie nicht. Sie brauchen das Wissen aber gerade viel dringender als ich. Und deswegen findet als erstes einfach mal nur ein Wissenstransfer statt. Und dann leitet man im Grunde ab, was sind die aufrechterhaltenen Faktoren? Also warum geht das auch nicht von alleine wieder weg? Ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, 30% aller Menschen haben mindestens einmal im Leben eine Panikattacke. Warum kriegen die nicht alle eine Panikstörung? Ne?
Mhm.
Was ist da anders? Und der aufrechterhaltene Faktor ist im Grunde die Vermeidung. Also wenn ich auf eine Party eingeladen bin und ich denke vorher schon, oh Gott, nee, das werde ich nicht schaffen, das kriege ich kreislaufmäßig nicht hin, Alkohol kann ich schon mal gar nicht trinken, das geht nicht, dann schlage ich mich damit 2-3 Tage rum und dann rufe ich meine Freundin an und sage, ich kann da nicht. Dann bin ich sofort in dem Moment absolut beruhigt, meine Angst geht runter. Das bringt leider unser Gehirn dazu zu denken, boah, wenn ich da hingegangen wäre, das wäre auch eine Katastrophe geworden. Und diese Gedankenschleife führt dazu, dass die Angst eigentlich sich viel besser einnisten kann, viel besser ausbreiten kann und eben immer stärker wird. Und das können die meisten Menschen auch sehr gut nachvollziehen, weil diese Einschränkung des Radius, also diese progrediente fortschreitende Erkrankung, so nennt man das, das fühlt man natürlich im Alltag. Also vorher ging das noch. Gut, Autobahn war immer schwierig, aber Landstraße ging eigentlich noch. Jetzt ist eigentlich ich alleine mit den Kindern, fahre eigentlich gar nicht mehr. Und am Ende ist es halt, nee, also Autofahren geht nicht mehr. Immer mehr dazukommen von Situationen können die meisten Menschen gut nachfühlen. Und diesen Zusammenhang, dass das an der Vermeidung liegt, das können auch viele nachfühlen. Und deswegen leitet man das dann gemeinsam mit den Patienten ab und macht die hässliche Schlussfolgerung, alles klar, also sollten wir aufhören mit der Vermeidung. Sprich, Wir sollten reingehen in die Angstsituationen. Und das ist dann eben auch die Therapie, Konfrontation, Therapeuten begleitet. Das hat sich in Studien erwiesen, ist am günstigsten, weil es nicht so leicht ist, auf das gesamte Sicherheitsverhalten zu verzichten. Mhm. Also ich kann ja dann auch aufs Konzert gehen und die ganze Zeit denken, ich atme ruhig und ich habe ja meine Rescue-Tropfen und überhaupt habe ich was ich nicht schon alles erlebt habe, was Leute als Sicherheitsverhalten hatten, alles dabei. Das Erstaunliche, gerade bei Patienten mit Panikstörung, ist auch oft, die haben ja so Angst vor Symptomen in ihrem Körper, dass die oft sagen, ja, mein Arzt hat mir die und die Tabletten gegeben, ohne die gehe ich auf gar keinen Fall aus dem Haus. Mhm. Aber nehmen würde ich die noch viel weniger, weil, oh Gott, wer weiß, was ich da für Nebenwirkungen kriege.
Was ist denn mit Psychopharmaka jetzt, also so für kurze Beruhigung oder auch langfristige Therapieeinstellung?
Kurze Beruhigung ist dringendst von abzuraten, häufig noch verschrieben, Nackenhaare rollen sich mir dann auf. Tavor wirkt natürlich klasse gegen Angst, ne? Eine reingeworfen und halbe Stunde später bin ich halt absolut relaxed, das ist super. Leider haben wir eine kleine Nebenwirkung, es macht wirklich verdammt abhängig und deswegen ist für den täglichen Gebrauch sehr davon abzuraten. Dann habe ich nämlich am Ende eine Panikstörung und eine Benzodiazepinabhängigkeit und das hat mich dann natürlich keinen Schritt weitergebracht.
Ja.
Aber Antidepressiva, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zu geben, haben sich in Studien gezeigt, ist eine gute Möglichkeit bei Angststörungen. Da ist es auch so, die wirken natürlich nicht so toll wie Benzodiazepine. Also da bin ich nicht ab morgen dann ein angstfreier Mensch, der sich alles zutraut oder so. Aber es nimmt langfristig diese Spitzen weg. Also diese ganz großen Attacken, die sind da so ein bisschen abgemildert. Und das reicht häufig schon für Leute, gerade die nicht so schwer befallen sind, dass sie eben dann sich Dinge wieder zutrauen und dadurch dann eben die Angst wieder in Anführungszeichen verlernen.
Mhm. Kann man denn die Angststörung dann auch heilen irgendwann? Oder schwelt die immer und man kann sie nur in Schach halten?
Die ist sehr gut behandelbar, wenn sie denn richtig behandelt wird.
Mhm.
Dass Leute jetzt nie wieder in ihrem Leben eine Panikattacke erleben, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber diese massiven Einschränkungen und dieser Leidensdruck und diese Einschränkungen in der Lebensführung, die können wir in der Regel sehr, sehr gut beheben.
Mhm. Und wenn es nicht gelingt oder wenn man nicht rangeht, was hat das für Folgen langfristig gesehen auf Körper und Seele?
Eine unbehandelte Panikstörung verläuft selten günstig, sagen wir mal. Also es könnte ja spontane Remissionen geben, gibt es ja bei Depressionen zuhauf. Ne? Also ich kann das behandeln lassen oder meistens klingt jede depressive Episode irgendwann in meinem Leben auch wieder ab. Das ist bei Angststörungen nicht so. Die breiten sich meistens weiter aus und werden tendenziell schlimmer. Eine Panikstörung ist wirklich eine Störung, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Da können Leute über Jahrzehnte ihr Haus nicht mehr verlassen und sind absolut nicht mehr in der Lage, ihr Leben alleine zu leben, arbeiten zu gehen oder die simpelsten Dinge zu erledigen. Der Besuch beim Zahnarzt allein, was das für Konsequenzen hat, wenn Leute jahrelang nicht mehr zum Zahnarzt gehen können. Also das hat schon sehr, sehr schlimme Folgen, wenn so eine Störung unbehandelt ist.
Mhm. Was möchten Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die vielleicht selbst auch schon mal eine Panikattacke erlebt haben?
Also ich möchte eigentlich in die Welt hinausschreien, es ist eine gut behandelbare Störung. Deswegen sollten wir alle dazu beitragen, dass wir in einem Klima leben, in dem das Zugeben von Ängsten nicht als Schwäche ausgelegt wird, sondern in der wir genau wissen, dass wir alle fehlbar sind und dass wir alle Krankheiten bekommen können. Und ob ich mir ein Bein breche oder eine Panikattacke bekomme, ist wirklich reiner Zufall und nicht irgendwie in meiner Person begründet. Und eine Behandlung sollte genauso selbstverständlich sein wie ein Beinbruch. Also es sagt ja auch niemand, der sich das Bein bricht, nee, ich wollte es erstmal alleine schaffen. Also ich sag mal, so ein Bruch heilt jetzt wahrscheinlich auch in 50% aller Fälle irgendwie weg. Aber da würde man ja sagen, spinnst du? Geh doch zu jemandem, der sich damit auskennt. Und dasselbe sage ich auch zu Menschen, die von Ängsten betroffen sind. Psychotherapie ist frei zugänglich, bestenfalls, wenn es Plätze gibt. Und es ist gut behandelbar. Und warum sich diese Bürde länger geben, als es irgendwie notwendig ist? Deswegen, also was dagegen tun, offen damit umgehen, sich nicht diskriminieren lassen. Es ist ein leicht behandelbares Problem.
Sagt Veronika Barmann. Vielen Dank. Sie haben der ganzen Sache irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit gegeben und irgendwie ein Tabu gebrochen, habe ich das Gefühl. Also so empfinde ich das, so schön, wie Sie darüber sprechen. Also es ist kein Lifestyle-Phänomen, es ist aber auch gar nicht so peinlich und so ein Nischenthema, wie man vielleicht dachte. Es betrifft doch viele Menschen und ja, ich finde, das war sehr hilfreich. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst.
Ansonsten erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund in einem Monat? Und um sie nicht zu verpassen, folge uns doch einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns außerdem gerne eine nette Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutz einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!